Ich, dein Gott, liebe dich, egal was du falsch gemacht hast. Und ich stehe zu dir und meine Liebe zu dir ist grenzenlos. Und das ist die Botschaft, die wir Christen weiterzugeben haben und weiter eigentlich gar nichts. Und es mag sein, dass er manchmal schlecht weitergegeben wird, weil sie manchmal auch schlecht verstanden wurde selbst von denen, die sie weitergeben sollen. Es ist gut möglich, dass wir das oft total gar nicht mehr selbst verstehen. Ich habe das die Woche mal zu jemandem gesagt, vielleicht sind wir deswegen manchmal so ungnädig mit anderen und mit der Welt um uns herum, weil wir selbst die Gnade gar nicht wirklich verstanden haben. Sonst manchmal selbst gar nicht mal die Augen aufgegangen sind darüber, wer wir eigentlich wirklich sind und wie gewaltig der allmächtige Gott ist und dass er sich auf so jemanden einlässt wie mich. Und das ist die Sache, die wir nicht verstehen. Das Lied, das der Andy gesungen hat, als er gesungen hat, I'm not skilled to understand. Ich habe eigentlich gar nicht die Fähigkeit, ich habe nicht die Befähigung, das überhaupt zu verstehen, dass es so ist. Vor kurzem hörte ich ein Lied von einer Frau, als es ans Sterben ging und sie sang in dem Lied, ich weiß nicht, was danach kommt, ich weiß nicht, ob da ein Tunnel ist, ob da Licht sein wird. Ich weiß nicht, ob da Engel stehen, die mich aufnehmen werden. Ich weiß auch nicht, ob ich dann, was weiß ich, alle Geliebten wiedersehen werde. Aber das Einzige, was ich weiß im Leben und das ist das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass du mich hältst, Jesus. Und das ist es eigentlich, das ist der Kern der Botschaft. Und weiter geht es eigentlich auch gar nichts in der Bibel. Es geht nur um einen treuen Gott, um untreue Menschen. Und der Gott, der trotzdem treu ist und seine Treue immer größer wird in der Untreue dieser Menschen, mit denen er zu tun hat. Dass er sich auf Menschen einlässt, die ihm den Rücken zukehren und dann im Leben oder als er Mensch wurde, Fleisch wurde, den Rücken sogar zerfetzen mit Beitschenhieben. Das ist unvorstellbar. Und ist die Botschaft, die so unvorstellbar ist, so gewaltig, dass er ganze Menschenleben verändert, ganze Völker schon verändert hat. Und wir selbst auch, letztendlich Deutschland, ein Land ist, das davon zehrt eigentlich von dieser Botschaft. Ich sagte das vor kurzem mal jemandem, weil es ja immer so heißt, ja die Fundamentalisten und die das sind die ganzen Konservativen, die das glauben, was in der Bibel steht, die sind so gefährlich. Da habe ich mal jemandem gesagt, der das sagte, wo wäre Deutschland eigentlich, wenn es diese Leute gar nicht gegeben hätte? Diese Verrückten, wie sie schon dargestellt werden, die sowas glauben. Wo wäre Deutschland heute, ihr Lieben? Gäbe es dann eine Diakonie in Deutschland? Nein, gäbe es nicht. Und die gäbe es auch nicht. Und das kann mir keiner erzählen von denen, die darüber schimpfen. Weil Diakonie würde es nicht geben. Das haben die Menschen gemacht, die selbst von dieser Liebe Christi ergriffen waren. Die das verstehen durften. Und das ist ein Wunder, dass man es verstehen darf. Das ist das Wunder schlechthin. Aber Menschen, die das verstehen dürfen plötzlich, die werden verändert. Und diese Menschen haben unser Volk lange, lange Zeit geprägt. Davon leben wir, ihr Lieben. Deswegen gibt es ein Sozialsystem in so einem Land wie Deutschland. Deswegen gibt es Heime für geistig und körperlich behinderte Menschen. Das haben sich nicht die ausgedacht, die das alles abschaffen wollen, sondern das haben Menschen sich noch nicht mal ausgedacht, sondern sie haben einfach die Gedanken Gottes gelebt. Ich habe das die Woche am Sonntag gestern, als ich rauffuhr im Schanhauser Park, habe ich morgens noch im Radio das gehört vom Gustav Werner Stift. Was das für ein Mann war, der so ergriffen war von der Liebe Jesu, dass er sagte, wir müssen in dieser Industrialisierung, müssen wir Menschen helfen, die Liebe Gottes zu erleben, weil sie kaputt gemacht werden, wortwörtlich durch die Maschinen gedreht. Und er begann dann damit, Heime zu schaffen für Obdachlose, Heime, dass sich Menschen erholen können und Heime auch für geistig und körperlich Behinderte. Ist interessant. Darüber lachen heute sogar Pädagogen über so eine Art, oh, das ist zu konservativ, da darf man nicht drüber nachdenken. Aber ihr Lieben, bevor wir darüber lachen, müssten wir uns ernsthaft mal drüber Gedanken machen. Was war das eigentlich, der Antrieb dieser Menschen? Es war nicht eine Ideologie. Die wollten kein Geld verdienen. Die wollten auch nicht ihr Heil erarbeiten. Für die Ewigkeit, für irgendeinen diffusen Gott. Das waren Menschen, die waren ergriffen vom Heiland. Die waren ergriffen von dem, der von sich sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der von sich sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, für diejenigen, die es gerne annehmen wollen. Für diejenigen, die das merken, das brauche ich, dieses Leben in Jesus. I'm not skilled to understand. Ich bin nicht dafür ausgerüstet, das zu verstehen. Und ich muss es auch nicht verstehen, weil das kann man nicht verstehen. Den Satz der Bibel, der so ein, der Kernsatz ist eigentlich für die Christenheit, den kann kein Mensch verstehen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm ihr Vertrauen schenken, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist ein Satz, der ist so leicht dahergesagt, aber das eigentlich, das kann man gar nicht verstehen. Wie kann das sein, dass es einen ewigen Gott gibt, der eine Welt liebt, die Menschen mittlerweile, die hier leben, schon beginnen zu hassen? Die Systeme in dieser Welt, Menschen in dieser Welt, die Lebensweisen in dieser Welt, Menschen, die sich beginnen selbst zu hassen und somit auch schon selber auch Schaden zu fügen. Wie gibt es, dass es einen Gott gibt, der irgendwo da ist, von dem wir gar nicht wissen, wo er eigentlich wirklich ist, wenn es so ist, und dass der sich herabgelassen hat in so eine Welt? In eine Welt, die andere einfach umbringt. In eine Welt, die den anderen tatsächlich, so wie wir es in dem Bild gesehen haben, auch immer mehr drückt und immer mehr drückt und immer mehr drückt. Zum Schluss, dass Menschen die Nerven verlieren, die Hoffnung verlieren, die Zukunft verlieren und final sich selbst das Leben nehmen und anderen noch mit das Leben nehmen. Es ist unsere Welt. Eine Welt, die die anderen mobbt und kaputt macht. Sodass es wirklich Menschen der Spaß am Leben vergeht und schon Kindern in der Schule manchmal der Spaß am Leben vergeht. Eine Welt, die dir viel erzählt und viel Versprechungen abliefert. Was bekommen wir jetzt wieder für Versprechungen geliefert in 2009, weil wir Ende des Jahres im Herbst wieder Wahlen haben? Was bekommen wir da alles abgeliefert? Und die meisten davon, wissen wir jetzt schon, die werden nie eingehalten. Da wird auch niemand mehr drüber sprechen. Das wurde halt mal so gesagt, hätte ich es vorher gewusst, wie es kommt, hätte ich es gar nicht gesagt, wird dann gesagt. Bei manchen Sachen würde ich sagen, stimmt. Bei manchen Sachen weiß man eigentlich schon vorher, das ist so dahergesagt, Hauptsache du machst dein Kreuzchen dahin und dann passt. Eine Welt, die Enttäuschungen produziert. Eine Welt, die sich verspricht, wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheide. Und da feiern wir ein schönes Fest, auch in der Kirche, und es ist so wunderschön. Und die Kirche muss sein, auch wenn ich sonst nie reingehe, aber die muss sein, weil das ist so romantisch. Ich würde natürlich nicht meine Hochzeit im Sportheim feiern, wo ich eigentlich sonst immer bin. Auch nicht am Stammtisch, in der Kneipe, wo ich am Sonntagmorgen vielleicht bin, wenn die anderen, über die ich lache, da oben irgendwo zur Kirche rennen. Da würde ich nicht die Hochzeit feiern, da gehen wir später zum Essen. Nee, da brauchen wir schon einen romantischen Ort. Das muss schön sein, ein paar alte Bilder, das muss einfach klasse sein. Die altgewohnten Lieder, die wir mal gehört haben, als wir konfirmiert wurden, das war doch schön. Mein, unser Leben lang hat es uns nichts zu sagen gehabt, aber für so einen Tag ist es ganz wichtig. Da lassen wir uns sogar diese Verse vorlesen aus dem 1. Korintherbrief. Hab sogar ich gemacht, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Es war so ein Kernvers. Die Liebe hört niemals auf. Und dann, ihr Lieben, jede zweite Ehe innerstädtisch prozentual gesehen und jede dritte Ehe auf dem Land wird geschieden. unglaublich viel Not. Viele Menschen, es ist eine richtige Bindungsangst mittlerweile in unserem Volk, stellt man fest, dass viele gar nicht mehr heiraten wollen. Die sagen, das tue ich mir gar nicht an. So eine Unsicherheit, auf die lasse ich mich nicht ein. Ich will nicht so leben unter dieser Unsicherheit wie der berühmteste aller berühmten Pfarrer in Deutschland, Jürgen Fliege, weil er so berühmt ist, nehme ich seinen Namen, der das einfach sagen kann, sagt, wir sollten dieses Gelöbnis sollten wir umformulieren. Wir sollten nicht sagen, bis der Tod uns scheidet, sondern wir sollten sagen, bis die Liebe aufhört. Ist logisch, dafür bekommt er auch sein Geld, damit er sich solche Weisheiten ausdenkt. Und das kann er ganz öffentlich verkündigen und viele Leute würden eigentlich nicken und würden sagen, stimmt eigentlich, weil dann hätte ich diese Last los. Dann könnte ich nämlich einfach so schön nach einem anderen suchen. Was ist das traurig, wenn man in die Augen von einer Frau schaut? Es gibt auch Augen von Männern, in die schaut man dann. Und der Mann verlässt die Frau nach 19 Jahren Ehe, lässt sie einfach zurück. Und das Leben geht einfach so weiter, wie wenn nie 19 Jahre vorher waren. Gemeinsam Kinder. Und es geht einfach so weiter. Wir arrangieren das dann schon. Wir nehmen uns einen guten Rechtsanwalt oder die, die ganz besonders liebe Menschen sind, die brauchen ja keinen Rechtsanwalt dafür. Die nehmen sich so einen Mediator, so einen Schlichter, der das dann schon auf die Reihe bekommt, damit man sich gut trennt in beiderseitigen Einvernehmen. Und mir sagte mal eine Frau, geschieden werden, Heinz, ist, wie wenn jemand stirbt. Und es ist sogar noch besser, wenn jemand gestorben ist, weil dann weißt du wenigstens, du wirst ihn tatsächlich in diesem Leben nicht mehr sehen. Es ist unglaublich entwürdigend und demütigend, wenn man seinen Partner plötzlich irgendwo mal sieht mit der neuen Partnerin. Es ist diese Welt, ihr Lieben, produziert Tränen und dann die Kinder, die das alles ertragen und erleiden müssen, diesen Schmerz im Herzen, die gar nicht wissen, was sie glauben sollen. Die haben doch immer gesagt, die lieben sich. Und dann plötzlich lieben die sich nicht mehr. Ist Liebe nur so ein Ding, so Verhandlungsobjekt? Kann man einfach damit ein bisschen spielen und dann, wenn die Liebe, dann ist es halt vorbei. Es ist eine große Not entstanden. Und die Menschen, die Bindungsängste haben, die sich eben nicht mehr binden, das sind die einsamsten Menschen in dieser Welt, ihr Lieben. Die sitzen irgendwo in ihrer Single-Wohnung in München und unter Umständen auch hier in Hengen und sind allein. Solange das Leben noch läuft, solange man noch in die Disco gehen kann, da auf dem Tanz, da noch ins Theater, da noch ins Kino, da noch im Sportclub, da, solange ist es noch in Ordnung. Aber plötzlich wird das Leben, das wird langsamer, es wird älter. Und die guten alten Freunde sind nicht da. Die sterben langsam weg, die ziehen weg und die Einsamkeit bricht rein in das Leben. Und es sind viele Tränen, die nur in den Herzen geweint werden. Die werden nicht nach außen geweint. Manches Mal werden auch viele Tränen geweint hinter den verschlossenen Türen. Und ich denke das manchmal, wenn ich in der S-Bahn sitze oder auch im Flugzeug oder im Zug oder im Bus, denke ich manchmal, wie viele traurige Gesichter. Was da alles dahinter steckt oft für eine Not, für einen Schmerz, für ein Leid. Die Kinder, die zu uns kommen, die Konfirmanden, die nach außen hin nach Aufmerksamkeit schreien, die wollen nur Aufmerksamkeit. Mit anderen Worten, sie wollen nur einmal das Gefühl haben, ich bin geliebt. Und dafür mache ich alles. Dafür mache ich auch einen letzten Affen, damit jemand ein bisschen Aufmerksamkeit mir schenkt. Eine Studie besagt unter Jugendlichen, auch in Europa und auch in Deutschland, dass die Schwangerschaft, frühe Schwangerschaften bei 14-Jährigen rapide zunehmen. Und nicht, weil die unwahrscheinlich sexgierig sind. Nicht deswegen. Sondern viele haben einfach Sex, weil sie nur das Gefühl, einmal das Gefühl zu haben, da ist jemand da. Da umarmt dich jemand. Einmal, und wenn es nur für ein paar Minuten ist, das Gefühl zu haben, du bist was wert. Das ist ein Stück unserer Welt, ihr Lieben. Und da brauchen wir jetzt nicht im Irak gehen oder nach Afghanistan oder nach Indien oder sonst wohin, wenn wir da gar hingehen würden. wo die Menschen auf der Straße leben, vom Auto überfahren werden und dann fährt noch ein Auto drüber und noch ein Auto fährt drüber und die Menschen werden nicht in die Notfallklinik gebracht, weil das Leben nicht zählt, weil es keinen Wert hat. Aber können wir in unserem Land schon bleiben? Wie viele Menschen kommen sich überfahren vor und nochmal überfahren und nochmal draufgetreten? Und es kann man eigentlich gar nicht wirklich erklären, was so wirklich läuft im Leben. Und wir reden dann von den verhaltensauffälligen Kindern und da müssen wir dann auch wieder was machen, da brauchen wir wieder einen Therapeuten dafür, der die dann therapiert und eigentlich müssten die Eltern therapiert werden. Und eigentlich müssten nicht die Eltern therapiert werden, ihr Lieben, eigentlich müssten die Herzen therapiert werden. Herzen müssen verändert werden. Der lebendige Gott sagt im Alten Testament mal zum Volk Israel durch den Propheten und sagt, ich gebe euch ein neues Herz. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen lebt. Ich werde bewirken, das ist meine Liebe zu euch, das ist meine Treue zu euch. Ihr könnt es gar nicht, ich bewirke es in eurem Leben, dass ihr in meinen Satzungen lebt. Und wenn ihr in meinen Satzungen lebt, dann wird es gut in eurem Leben. Dann wird es gut in den Leben mit den Menschen um euch herum. Wenn ihr in meinen Satzungen lebt, wenn ihr in meinen Satzungen lebt, dann könnt ihr euch sogar versöhnen, selbst wenn ihr geschieden seid. Auch wenn ihr viele Dinge nicht mehr rückgängig machen könnt. Da sprechen wir die Woche noch drüber, über Vergebung. Aber das hängt alles zusammen, ihr Lieben. Plötzlich könnt ihr sogar das könnt ihr plötzlich wieder. Ihr könnt euch wieder in die Augen schauen, ihr könnt euch wieder vertrauen. Nicht mehr, weil ihr euch vertraut, sondern weil ihr euer Vertrauen gebaut habt auf den, der treu ist. Der sagt, wenn ihr untreu seid, ich bleibe treu. Der lebendige Gott bleibt treu. Der kann sich nicht ändern, der lebendige Gott. Der kann nicht so wie wir abhängig vom Wetter leben, abhängig von seiner Tageslaune, von seiner Tagesverfassung. Das geht nicht. Er ist nicht so wie, oh Mann, heute habe ich aber verschlafen. Und jetzt muss ich mal schauen, wie der Tag wird. Und jetzt regen mich die alle auf, 6,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die gehen mir alle dermaßen auf den Nerv, gerade heute an dem Tag, wo ich verschlafen habe. Fühlen die sich alle dermaßen deppig auf da unten? Nee, so ist er nicht. Die Bibel sagt, der Gott Israels, der schläft und schlummert nicht. Er zieht seine Hand nicht ab von dir. Der ist da, der hält Wacht über dir. Und für ihn zählt es, was für andere schon lange nicht mehr zählt. I'm not skilled to understand. Ich habe keine Befähigung zu verstehen. Deswegen dachte ich, dieser Kernvers für mich, den ich jeden Tag wieder vorlese, weil er für mich so der Kernvers für diese Tage ist, als der Paulus eben sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der alles geschaffen hat, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Im Angesicht Jesu Christi, die Herrlichkeit Gottes, sagt man gestern Abend, die hat einen Namen und der Name heißt Jesus Christus. Und der Apostel Paulus sagt, damit wir erleuchtet werden. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, über den Sinn unseres Lebens. Was ist eigentlich unser Sinn? Und hier kann man auch sagen, dass wir erleuchtet werden über wahre Liebe. Was ist eigentlich Liebe? Wer liebt mich eigentlich wirklich? Ihr Lieben, das wäre eine wichtige Frage. Wer liebt dich eigentlich wirklich? Wer? Für manche die Enkelkinder oder du hast die Enkelkinder nur, weil sie auch mal 10 Euro bekommen. Mein Mann, meine Frau, aber der macht es eigentlich nur, wenn ich so aussehe, wie er will, dass ich aussehe.
Nur dann habe ich wirklich das Gefühl, der liebt mich, eigentlich liebt er mich gar nicht, der begehrt mich eigentlich dann nur. Kann sein. Ist glücklicherweise nicht bei allen so. Aber wisst ihr, der lebendige Gott, der ist nicht so wie wir Menschen. Der liebt uns nicht, weil wir so aussehen, wie er will. Seine Liebe bewirkt es, dass unser Herz so aussehen wird, wie er will. Er wartet nicht drauf, dass ein Mensch zu ihm kommt, der endlich so ist, wie sich Gott es vorstellt. Das ist Religion, ihr Lieben. Dass Menschen alles abarbeiten oder gut Mensch sein. Das treibt ja auch die Humanisten an. Das innere Wissen, da gibt es einen Gott. Mir kann keiner erzählen. Und der größte Atheist kann mir nicht erzählen, dass er wirklich im ernsten, tiefsten Sinne seines Herzens wirklich glaubt, es gibt keinen Gott. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil jeder Mensch das tief in sein Herz geschrieben hat, es gibt einen Gott. Du kannst es Natur nennen, du kannst es Intelligenz nennen. Eigentlich umschreibst du das nur, was du weißt und was es eigentlich wirklich geht. Es gibt diesen Gott, der dich geschaffen hat, der einen Plan für dein Leben hat. Und dann sind wir gut Menschen und probieren eben gut zu sein. Tu Recht und scheue niemand. Aber auch aus diesem inneren Grund, eigentlich möchte ich mir irgendwas erarbeiten. Es ist tief da drin. Und wenn es nur die Anerkennung von anderen Menschen ist, wenn ich nur mal in der Zeitung komme oder auf einem großen Plakat bin wie unsere Fußballprofis, die auch alle Achtung vorm Ehrenamt haben. Hauptsache ist irgendwas, wisst ihr, das ist tief drin. Und der lebendige Gott sagt, ich liebe dich. Und ich sage Ja zu dir und mein Ja hat einen Namen und der Name heißt Jesus Christus. Ich sage Ja zu deinem Leben, zu einem Leben, zu dem vielleicht andere schon gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr Ja sagen, weil du ein Alkoholiker bist, weil du ein ganz untreuer Mensch bist, weil du ein Lügner bist. Weil man dir überhaupt nichts glauben kann, weil du schon so und so viele Dinge in deinem Leben angestellt hast, wenn das jeder wissen würde, oh wow. Aber ich sage Ja zu dir. Und ich will dir in Jesus Christus neues Herz schenken. Ich will dich beschenken mit Vertrauen. Dass du dich selber nicht mehr belügen musst und andere nicht mehr belügen musst. Das ist meine Liebe. Meine Liebe hat einen Namen und meine Liebe, die den Namen trägt, Jesus Christus. In keinem anderen ist es heil, sagt der Apostel. In keinem anderen Namen sollen wir gerettet werden, als in den Namen von Jesus Christus. In keinem anderen Namen, mit anderen Worten, ist dieses geistliche Wohlergehen, dass du in deinem Herzen weißt, es ist wohl in meiner Seele, egal was auch immer kommt in meinem Leben, es ist wohl, weil da jemand sagt, ich liebe dich, was auch immer kommt. Das bedeutet eigentlich heil im tiefsten Sinne. Es ist wohl with my soul, gibt so ein schönes altes Lied. Es tut mir gut in meine Seele. Ich muss nicht nach irgendwas suchen, ich weiß mich geliebt. Ich verstehe das nicht, dass ich geliebt bin, aber ich weiß mich geliebt. Und dieses Wissen, von dem spricht der Apostel Paulus und sagt, das ist die Erleuchtung Gottes durch seinen Heiligen Geist. Das hat er selbst erfahren. Ein Mann, der von sich sagt, ich war ein Mörder. Er hat dazu beigetragen, dass der erste Apostel, dass der erste Christ eigentlich gesteinigt wurde, der Stephanus. Er hat noch sein Ja dazu gegeben und dann, sagt er, habe ich selbst geschnauft gegen die Christen, habe sie ins Gefängnis geworfen und dass sie getötet werden. Und dann plötzlich trifft ihn Jesus. Und nicht bloß irgend so ein Jesus, so ein Fußballstar, der das halt hinten auf sein Trikot stehen hat, nee, sondern der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias, der Gesandte, der wirklich gesegnet ist und in den seinen Namen Menschen gesegnet werden sollen. Mit Leben und mit Liebe. Mit Liebe, die unendlich ist, die kein Ende kennt. Mit Liebe, die nicht abhängig ist davon, von der Tagesform.
Nicht mit Liebe, die davon abhängig ist, was du alles mir bringen kannst. Nee, mit der Liebe, die sagt, schau mal, was ich dir alles bringe. In Psalm 23 wird es so wunderschön beschrieben, diese Liebe Gottes, die davon spricht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Egal wer ich bin, egal wie ich bin, wenn ich dem Herrn gehöre, wenn mir die Augen so erleuchtet wurden, das Herz so Verständnis gegeben wurde über die wunderbare Liebe, vergebende Kraft von Jesus Christus, dann kann jemand das von ganzem Herzen sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, mir wird nichts mangeln, weil er auf mich Acht gibt. Er weidet mich auf grünen Auen, egal wie ich bin, ich kann heute schon wieder gelogen haben. Und es ist keine billige Gnade, wie es manche reden. Ich kann heute schon wieder an mir selbst verzweifeln, wie vor kurzem sah ich eine junge Frau. Es ist unglaublich, dachte ich. Ich habe das heute Morgen meiner Frau erzählt, was der Geist dieser Welt, der teuflische Geist, den sie lieben, und es ist ein teuflischer Geist, was der anrichtet im Menschenleben. Eine junge Frau, die zerschnitten ist am ganzen Körper, weil sie sich selbst hasst. Weil sie selbst mit sich nicht zurechtkommt. Weil sie sich selbst nicht genügt. Und ich durfte ihr in die Augen schauen und sagen, du genügst dir selbst nicht, aber du genügst den lebendigen Gott. Du genügst ihm. Du genügst ihm. Deinen Niveau wirst du nie erfüllen. Nie, nie, nie. Du wirst das Niveau deiner Träume und Wünsche nie erreichen. Aber der lebendige Gott schaut in dein Herz. Die junge Frau kennt Jesus. Und trotz allem ist er da mittendrin in diesem dunklen Loch im Leben. Und der lebendige Gott schaut in dein Herz. Und er sieht dieses Herz, das sich danach sehnt. Nicht nach irgendwas, sondern dass der lebendige Gott ihre Seele erhebt. Weil sie ihr Leben an Jesus klammert. Und dann steht über diesem Leben, er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße. Und da glaube ich, ihr Lieben, da haben wir Christen manchmal schlechte Arbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten. Er erquickt meine Seele. Dass Menschen es erleben dürfen in dieser Welt, jawohl, das ist wirklich so, der lebendige Gott erquickt die Seele. Und wie tut er das denn? Indem er seine Boten sendet in diese Welt, damit diese Welt verspüren darf, was von dieser Liebe, von dieser Fürsorge, von dieser Treue Gottes, von dieser Liebe und Leben, es kein Ende hat. Alles an ein Ende, nur die Wurst hat zwei, singen wir so in unserem Jargon. Nee, stimmt nicht, auch die Wurst hat irgendwann ein Ende. Das Einzige, was keine Ende hat, niemals haben kann, ist die Liebe Gottes. Weil sie im ewigen Gott selbst begründet ist. Das ist sein Herzschlag für seine Schöpfung. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Wer kann das sagen in dieser Welt, ihr Lieben? Ein guter Mensch? Da kann kommen, was da will, hat mir mal einer gesagt. Egal, was da immer kommt, ich kann dem entgegentreten. Hm? Die Bibel sagt, es ist grausam, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Besonders für diejenigen, die ihn ihr ganzes Leben lang verneint haben. Es kann kein Gutmensch sagen, das kann nur der sagen, der durch den, der wirklich der Gutmensch war und ist, Jesus Christus, neues Leben hat. Neues Leben. Die Liebe Gottes ist Wahrheit geworden in meinem Leben. Und die Liebe Gottes hat einen Namen, Jesus Christus. Und der das im Herzen haben darf, so fürchte ich kein Unglück, wenn ich durchs Tal der Todesschatten wanderte. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab,
die trösten mich, die trösten mich. Nichts kann mich mehr trösten in dieser Welt, nichts mehr. Ich mich selbst nicht, der Alkohol nicht, die Drogen nicht, das Geld nicht, die Schönheit nicht mehr, die ewige Jugend nicht, die Gesundheit, nichts kann mich mehr trösten. Du tröstest mich. Wenn alles wegbricht, du brichst nie weg. Deine Liebe ist beständig. Die bricht nicht weg. Weil deine Liebe begründet ist in Jesus Christus. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist der ewige Gott. Und wenn er ewig ist, dann kann seine Liebe nie enden. Die Liebe, die dich durchträgt. Als die Großmutter meiner Frau starb, die 35 Jahre, denke ich, blind war, sogar, glaube ich, 35 oder 40 Jahre, als sie starb, die Frau, und im Bett lag, da hat sie mir so den Kopf zu mir gedreht und sagte, Heinz, was meinst du? Liebt mich der Heiland? Und ich konnte dir sagen, Oma, wenn der Tag irgendwann mal in deinem Leben war, in dem du in so einfach mit so einem kindlichen Gebet dem Heiland dafür gedankt hast, dass er sein Blut für dich vergossen hat, dass er lebt und regiert, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Und ich vergesse die Tränen nie mehr, die ihr über die Wangen gerollt sind, Freudentränen, und sie sagte, jetzt kann ich in Frieden sterben. Und wenn ich schon wanderte, du verlässt mich nicht, deine Liebe verlässt mich nicht. Deine Liebe verändert mich. Diese Liebe Gottes ist eine aus sich herausgehende Beziehung. Es ist eine gebende Liebe. Es ist nicht eine nehmende Liebe. Der Apostel Paulus sagt mal, der lebendige Gott, der braucht keine Hände, die ihm dienen, weil er hat ja schon alles geschaffen. Der braucht auch niemanden, der ihm Geld gibt, weil ihm ja alles Geld der Welt gehört. Wisst ihr, er braucht es nicht. Das sagt er mal zu Menschen, die irgendwie versuchen, irgendeinem Gott zu dienen. Nee, das ist ein gebender Gott. Gebe, gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Das ist das Wesen Gottes, geben. Heute, ihr Lieben, wir sind rübergefahren. Was für ein Platzregen. Und in dem Platzregen bei Münzingen ein Regenbogen. Wow! Das Versprechen Gottes von Anbeginn, wo er sagt, solange das so ist, wird nicht aufhören. Das ist ein Versprechen Gottes. Arm für den Menschen, der es nicht weiß, der sich nur auf seine Fahne malen muss, die Farben, weil er ein Friedefürst ist in dieser Welt. Arm für den, der den Friedefürst nicht kennt, der dir Frieden verheißt. Das ist ein Stück Zeichen in deinem Leben. Ich bin da mit meiner Macht. Und ich bin heute noch der gleiche wie damals. In Jesus Christus darfst du diese lebendige Hoffnung haben, weil es lebendige Liebe ist, die ich in dein Herz schütten möchte, so sagt der Apostel Paulus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist eigentlich das Bild von einem Christen, ihr Lieben. Dass wir durch die Liebe Gottes ihn lieben können. Der Apostel Johannes sagt, nicht wir haben ihn zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Wir können Gott gar nicht lieben. Es ist eine unmögliche Forderung von einem Menschen. Sondern er hat uns zuerst geliebt und weil er uns liebt, deswegen können wir ihn lieben. Das soll das Bild der Christenheit eigentlich sein. Nicht, dass wir irgendwelchen Traditionen frönen. Die Woche sagte ich auch, muss immer vorsichtig sein. Es gibt auch gute Traditionen, die uns wirklich hinweisen auf diesen lebendigen Gott. Wir müssen nicht alles niederreißen. Aber diese Sachen dürfen den lebendigen Gott nicht ersetzen. Ich denke an die Reichenau. Was für Menschen, die getrieben wurden von der Liebe Gottes, die Benediktinermönche, die nach Germanien kamen und das Evangelium verkündigt haben, dass Menschen Christus erkennen. Das war eigentlich ihre Prämisse. Heute sind diese Kirchen Museen, da darf man jetzt gar nicht mehr rein nachmittags, weil die Kirchengemälde, die sind so teuer, da müssen wir jetzt die Kirche schließen, weil der Staub und die Feuchtigkeit zerstören diese Gemälde. Die Mönche damals, die haben das nicht gemalt, damit es ein Museum wird.
Die haben diese Bilder gemalt, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, den Menschen die Liebe Gottes zu erklären, weil die Menschen nicht lesen konnten. Da haben sie ihnen Bilder gemalt. Das war die Liebe Gottes. Sie wollten, du sollst es verstehen. Du Grünkohlessender, Grünkern und Buchweizen kochender Germane. Du sollst es verstehen, die Liebe Gottes. Lesen kannst du nicht, aber was ich dann machen kann, ich kann dir ein Bild malen an der Wand. Und das schaust du an und das ist das Wesen von Gott. Das hat er für dich getan. Deswegen sind in den meisten alten Kirchen oft der Kreuzigungsweg dann drin. Das hat er für dich getan. Er ging ans Kreuz für dich. Du warst getrennt von ihm und er hat sein Leben für dich gelassen. Das war der Grund, ihr Lieben, nicht damit es ein Museum wird, dass es dann unter Denkmalschutz gestellt wird und später die Leute gar nicht wissen, wie sollen wir das alles bezahlen, spitze, dass die uns solche Bilder überliefert haben. Der Grund war, damit Menschen das verstehen dürfen, was der Prophet spricht. Er war ein Mensch, ein Mann, der mit Schmerzen und mit Leiden vertraut war, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit, unsere Scham und Schande getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe für unsere Schuld lag auf ihm. Damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, wie in diese Welt. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihm. Der Herr hielt uns nicht unsere Schuld vor, er warf unsere Schuld auf ihn. Das ist Liebe, die dir deine Schuld nicht ständig vorhält. An einer anderen Stelle steht, der Schuldschein ist getilgt, der zwischen uns stand. In Christus ans Kreuz von Golgatha geheftet. Und ein Mensch, der das verstehen darf, der hat ein erleuchtetes Herz. Und es führt ihn dazu, ihr Lieben, die Liebe Gottes weiterzugeben. Das führt ihn in die Nachfolge. Und das sind die Worte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Das sind eigentlich Worte der Nachfolge, die der Apostel Paulus selbst geschrieben hat, weil er es endlich verstanden hat. Die Liebe Gottes schlägt nicht zurück. Die ist langmütig. Die glaubt, weil sie sich nicht an den Menschen festmacht, an ihren Schwächen, an ihren Versagen, sondern sich festmacht am ewigen Gott, der sich nicht ändern kann, der nicht lügen kann. Deswegen kann diese Liebe glauben, weil sie von dem kommt, der den Glauben schenkt, der lebendige Gott. Deswegen ist diese Liebe tätig, deswegen erschöpft diese Liebe auch nie, weil sie vom ewigen Gott kommt. Und die treibt uns dann an in diese Welt und lässt uns dann plötzlich beten für Menschen, wenn ich ein Christ geworden bin, den sein Herz erleuchtet wurde durch Christus, durch seinen Heiligen Geist, für den Wert des Blutes Jesu, endlich das verstehen durfte. Das lässt mich beten, deswegen sagt der Apostel Paulus, die Liebe Christi treibt uns. Ihr Lieben, warum ich heute da bin, nicht warum, weil ich mein Geld damit verdiene. Wirklich nicht. Ich würde mich schämen. Ich bin da und das kann ich von ganzem Herzen sagen, weil da was bumpert da drin. Die Liebe Christi. Heinz, du musst es weiterzählen. Was du bekommen hast, vorenthaltest den Menschen nicht. Sie sollen es hören. Egal, ob sie dich auslachen, egal, ob sie dich irgendwann mal bespucken. Wer weiß, was die Leute noch alles machen mit dir, aber sie sollen es hören, sie müssen es hören, dass es einen ewigen Gott gibt, einen vergebenen Gott, dass die Menschen Sünder sind, aber es Erlösung gibt von Sünde. Und die Erlösung hat einen Namen, Christus. Und nur in Christus. Das müssen die Menschen hören. Weil die Menschen müssen hören, dass ich ihre Herzen verändern möchte, dass sie sie gar nicht verändern müssen, sondern mir ihr Herz geben, dass der lebendige Gott es verändern kann in das Wesen von Jesus Christus. Und das Wesen von Jesus Christus ist liebendes Wesen, ihr Lieben. Es ist ein barmherziges Wesen. Kommt her zu mir und lernt von mir, sagt Jesus. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Liebe. Dass Menschen an deinem Leben das sehen dürfen, dass Gott wirklich Liebe ist. Es ist nicht bloß ein Wort, es ist gebende Liebe. Treue. Geh dir nach. Lass dich nie, egal wie schwach du bist. Aufrichtende Liebe. Heilende Liebe. Das ist die Liebe Gottes. Und die macht uns gehend in diese Welt. Und die macht uns betend in diese Welt. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, für die Christen, die hier leben an dem Ort, ihr Lieben, betet für die Menschen, die hier leben, die diese Liebe nicht kennen. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch, hebt heilige Hände auf zum Gebet. Tut Fürbitte für alle in dieser Welt, für Fürsten und für die Menschen um euch herum. Die Menschen sollen es erfahren. Nicht redet ständig über sie und diskutiert über sie, sondern betet für sie. Und befehlt zu der Gnade Gottes an, damit ihre Augen aufgehen, damit sie verstehen dürfen. Weil erst wenn das Herz erleuchtet wird, wird das Leben verändert durch den lebendigen Gott selbst. Möge Gott uns alle dazu segnen. Amen. Wir singen ein Lied miteinander. Hier geht es auch darum, dass es heißt, ich wusste nicht gar nicht, wie ich überhaupt existieren konnte ohne dich. Ich weiß gar nicht, wie ich das Leben eigentlich gemanagt habe ohne dich. Und das ist der Ausdruck davon, von einem Menschen, der das plötzlich begreifen durfte. Wow, der lebendige Gott liebt mich. Er managt mein Leben, er leitet mein Leben. Und es gibt niemanden Besseres, mein Leben in die Hände zu legen, als den lebendigen Gott in Jesus. Und dass dieses Leben dann plötzlich verändert wird, dass es zu dem wird, Herr, ich kann dich nur preisen, ich kann dir nur Halleluja singen, das kann mich nur in Erstaunen versetzen. Dass du so jemanden wie mich liebst und mein Leben veränderst. Und deswegen will ich mein Leben in deine Hände legen, mach was draus, zum Lob deiner Herrlichkeit. Das schauen wir uns nachher noch in dem Gebet an, das wir jeden Abend so zeigen möchten. Aber heute Abend ist auch jemand da, den ich sehr, sehr schätze, der das auf dem Herzen hat, euch das zu sagen, was das bedeuten kann, wie das Leben sich verändern kann. Wenn dann plötzlich die Augen aufgehen, unter Umständen in so einer Versammlung, und plötzlich gehen dann die Augen auf und ich darf das verstehen, wer Christus ist und was er für mich getan hat. Und ich darf das verstehen, dass er mein Leben verändert. Und aus meinem Leben was macht, damit andere Menschen gesegnet werden. Damit andere Menschen diese Botschaft hören dürfen. Und dazu bitte ich noch den Erwin Probst ans Mikrofon.
Das, was jetzt von Heinz uns gesagt wurde, das hing für mich zusammen mit der Zeltmission der deutschen Indianer-Pioniermission. Deshalb sind wir darauf gekommen, dass ich dazu noch zwei Sätze sage. Ich war 15,5 Jahre alt, hatte in der Familie alles mitbekommen, was man so als Kind an Glauben lernen kann. Aber ich habe nachts geträumt, wenn jetzt Jesus wiederkommt, wo bin ich dann? Und dann war Zeltevangelisation mit James, so hat er sich genannt, James Radleff, der Vorgänger dieser Arbeit, der Gründer. Und er hat eingeladen, dass wir Gott Ja sagen. Und dann habe ich mich mit dem Diakon in eine Ecke verzogen im Zelt. Und wir sind auf die Knie gegangen und ich habe gesagt, Herr Jesus, jetzt sage ich dir Ja. Und deine Gewissheit soll mich begleiten. Es war etwa 9 Jahre später, als das Zelt wieder in Schwäbisch Hall, dort ist es geschehen, war. Und da wurde eingeladen, das Leben Gott zur Verfügung zu stellen, damit andere das Evangelium hören. Und in dieser Zeltarbeit war eine Jugendversammlung am Sonntagnachmittag, kam der Aufruf, willst du dein Leben zur Verfügung stellen, deinen Beruf aufgeben um dich auf Jesus zu verlassen und ihm zu dienen. Und ich musste gehen und habe es nicht bereut. Und will bezeugen, dass dieser Jesus Christus unser Leben dann reich macht und mit dem erfüllt, was man besser nicht sagen kann, wie es Heinz uns heute beschrieben hat. Ich danke Gott, ich danke der Deutschen Indianer Pioniermission und deshalb bin ich auch so froh, dass sie hier ist.
Ja, ihr Lieben, so ging es mir auch, als ich 24 Jahre alt war. Nicht im Zelt der Deutschen Indianer Pioniermission, aber jetzt darf ich hier stehen und darf das verkündigen, was ich bis zu meinem 24. Lebensjahr nicht geglaubt habe und nicht gewusst habe. Das für mich Theorie war. Aber dann durfte ich es festmachen plötzlich und dann ist mein Herz tatsächlich plötzlich was erfüllt. Und ich danke Gott dafür, dass es heute noch so ist. Diese Wahrheit, dass er mir aufzeigt, wer ich bin und wie nötig ich ihn habe, wie wenig ich ihn verdiene und was das für ein Geschenk ist, ihn haben zu dürfen, Jesus Christus. Und dazu möchten wir euch auch heute Abend einladen. Ich möchte es so machen, heute Abend auch zu sagen, ihr Lieben, wenn Leute da sind, die schon lange mit Jesus leben. Unter Umständen hat Gott heute Abend zu deinem Herzen, zu ihren Herzen gesprochen und sagt, ich will das aber ganz. Ich will dein Leben benutzen, damit deine Nachbarschaft es hört, diese Botschaft. Du hast lange genug geschwiegen. Jetzt wird es Zeit, was weiterzugeben an deinem Arbeitsplatz. Ich kenne einen alten Bruder im Remstal, der sagte mir, als ich mit 78 Jahren in Gottesdienst ging, Heinz, bin ich immer eingeschlafen. Und ich sagte, Herr Jesus, wenn es alles ist, was du für mich hast, dass ich einschlafe im Gottesdienst, dann lass mich doch sterben. Aber wenn es noch was anderes gibt, dann mach was aus meinem Leben. Der Bruder ist heute über 100 Jahre alt. Und er sagte, und dann habe ich begonnen und bin ins Altersheim gegangen, zu den alten Leuten und habe ihnen das Evangelium verkündet. Das hat er mir erzählt, als er 92 Jahre alt war. Ich gehe zu den alten Leuten, Heinz, und verkündige ihnen das Evangelium. Das ist keine Begrenzung. Vielleicht geschwiegen 50 Jahre lang, 60 Jahre lang, und plötzlich spricht der lebendige Gott, heute will ich was Neues beginnen, will Neues schaffen. In euren Schulen, an den Arbeitsplätzen. Oder möchte jemanden rufen, tatsächlich in diesen Dienst irgendwo in ein anderes Land zu gehen und Menschen davon zu erzählen, die sonst nie die Chance haben, diese wunderbare Botschaft zu hören. Der lebendige Gott liebt dich. Und dann gibt es eine Gruppe hier drin unter Umständen, die das gar nicht kennt eben. Nee, ich kann nicht von Herzen singen. Ich weiß, dass du mich liebst, weil ich das gar nicht weiß. Aber heute Abend hat mich das angesprochen. Und heute Abend möchte ich das festmachen. Ich muss es festmachen. Dass die Chance ist, heute Abend das festzumachen mit Jesus. Jesus, danke zu sagen dafür, du liebst mich. Ein Sünder wie mich. Du liebst mich. Danke dafür. Danke. Und dann beginnt dieses neue Leben. Danke für dein Blut. Und dann gibt es heute die dritte Gruppe hier drin. Und du lebst mit Jesus. Und Jesus lebt mit dir und er lebt vorwärts. Freu dich dran. Preis ihn. Danke ihm dafür, dass du bis jetzt so geführt wurdest. Und es so erleben darfst. Preis Gott. Und so möchten wir das Gebet zeigen, das einfach so eine Hilfe ist. Und ich denke, das kann für beide Gruppen sein. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Und danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Das kann für jemanden sein, der eben das irgendwann mal festgemacht hat, aber feststellt, ich habe ja eigentlich mein Leben immer nur selbstbestimmt, meinen Beruf selbstbestimmt, alles selbstbestimmt in meinem Leben, alles selbstbestimmt. Ich habe gar nicht gefragt, ob du mal was anderes willst. Es war für mich alles so klar. Die Eltern, die bestimmen für ihre Kinder, wo es lang geht. Ich habe selbstbestimmt, aber heute Abend, Jesus, soll es anders werden. Du sollst mein Herz ergreifen und heute Abend sollst du beginnen zu bestimmen mit deinem Geist der Liebe, Weisheit,
Gnade und Barmherzigkeit. Du sollst bestimmen, zu wem du sprechen willst durch mein Leben, was du geben willst durch mein Leben. Du sollst bestimmen.
Was gewaltig, klasse. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Ist nicht so klasse.
Aber wie gewaltig, dass du mir meine Schuld vergibst. Deswegen bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Meine Vergangenheit, die mich ständig plagt, aber die ich auch nicht verändern kann. Meine Gegenwart, die ich gar nicht genießen kann, gar nicht leben kann, weil mich die Vergangenheit plagt und die Angst vor der Zukunft. Nimm du es in deine Hände, Christus. Komm du in mein Leben oder beleb du meinen Geist neu, welche Gruppe ich auch immer angehören mag heute Abend. Belebt es neu. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Vielleicht sagt jemand, übernimm auch die Führung über mein Portemonnaie, Jesus. Über meine Finger am Computer. Über meine Lippen, aus denen manchmal gar nicht so Gutes rauskommt. Übernimm du die Führung. Über mein Denken. Über das, was ich sehe. Übernimm die Führung mit deinem guten, heiligen Geist und verändere mich so, wie du mich haben willst. Weil dann wird's gut mit meiner Seele. Dann wird's gut. Dann kann ich in Frieden heimgehen, wenn ich das wissen darf. Amen. So sei es. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und ich lade euch ein, ihr Lieben, wenn jemand da ist und für den ist es genau so reingesprochen ins Leben, lasst es nicht einfach verwehen vom Wind. Sondern macht's fest heute Abend. Geht auf die Mitarbeiter zu, die so einen gelben Button tragen. Oder kommt noch auf mich zu, dass niemand so nach Hause gehen muss. Vielleicht mit dem Herzen, dass die ständig sagt, hätte ich. Wenn Gott heute spricht, macht's fest. Was auch immer festzumachen wäre heute Abend und ist. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir, dass du dich selbst, die Liebe Gottes, offenbart hast. Ich danke dir, dass du mit deiner Liebe unsere Herzen erleuchten möchtest, unser Denken erleuchten möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du mein liebloses Herz aufziehst, auch meine Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen, die dich gar nicht kennen. Meine Selbstsucht auf dieses egozentrische Leben, das sich nur um meine eigenen Wünsche und Ziele dreht und ich manchmal selbst gar nicht bereit bin, das alles dir wirklich zu überlassen. Herr, sei mir Sünder gnädig, das bitte ich dich. Sei mir Sünder gnädig und ich danke dir, dass dieses Gebet auch für die zählt heute Abend hier drin, die das verspüren, dass sie diese Gnade brauchen. Und ich danke dir, dass du dieses Gebet nicht abschmettern wirst, sondern du bist gnädig demjenigen, der zu dir kommt. Du erbarmst dich. Du freust dich darüber, wenn du deine Liebe offenbaren darfst. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus. Danke für die Gebete, die zu dir jetzt gesprochen werden, auch in den Herzen. Und danke, dass du sie hörst und erhörst. Nimm unser Leben. Und lass über unserem Leben das stehen, was über dem Leben von Paulus stand, über vielen anderen Menschen. Die Liebe Gottes drängt mich. Lass uns deine Liebe verstehen. Lass mich deine Liebe mehr verstehen, Herr. So mich drängt, nicht meine Lust und meine Angst und meine Furcht vor der Zukunft und die Vergangenheit mich blockiert, sondern dass du das übernimmst und aus dem Leben was Wunderbares schaffst, zum Lobe des Herrn, des Vaters in der Ewigkeit. Amen.